Hello, my loves, und happy welcome zu der neuen Folge von Florecer, deinem Podcast zum Aufblühen. Ach, also erst muss ich etwas loswerden, respektive ich verrate noch nicht, was es konkret ist, aber oh my God, ich habe heute Morgen ganz spontan eine Entscheidung getroffen, etwas, was ich an meinem Geburtstag wieder machen werde. Und ich finde es selber wirklich so crazy, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Ich hätte es nie erwartet. Ich habe schon ein paar Mal gedacht. Ich habe schon ein paar Mal den Gedanken gehabt, es wäre mal noch cool, es wäre noch so eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Und heute Morgen, als ich erwachte, hatte ich irgendwie wieder den Gedanken in meinem Kopf gehabt. Und dann habe ich irgendwie mit ChatGPT mich kurz darüber austauscht. Und dann habe ich so gefunden, hey, weißt du was, I'm gonna do it. Weil Montag ist mein Geburtstag, ich werde 37 und wenn nicht dann, also an meinem Geburtstag so etwas Krasses zu machen, wo irgendwie auch ein bisschen für eine Art Wiedergeburt steht. Ja. Seid gespannt. Also ich werde es am Montag dann auf Instagram teilen und auf Facebook. Und werde dann ganz, ganz sicher auch einfach eine Podcast-Folge nur zu diesem Thema machen und wieder die Erfahrung teilen. Also, ich habe zwar schon ein bisschen Angst und Respekt, dass ich es wieder bereue, und gleichzeitig bin ich so gestärkt in dieser Entscheidung und I'm gonna do it. Ah, ja, seid gespannt. Hey, in dieser Folge möchte ich dich gerne mitnehmen in meine letzten 3 Wochen. Mein Bruder ist ja Ende, oder respektive Mitte, Ende März ist er auf Sri Lanka gekommen, hat mich besucht. Wir waren gut 2 Wochen zusammen unterwegs gewesen, haben uns dann am 31. März verabschiedet. Ich bin dann auf Bali gekommen. Er ist weitergereist auf Vietnam alleine, zum ersten Mal alleine unterwegs in Asien. Oder überhaupt alleine unterwegs. Und jetzt bin ich hier seit ein paar Tagen. Habe noch die letzte Toad-Impfung machen. Also quasi am 2. April. Am 1. April bin ich gelandet, am 2. April musste ich die nächste Impfung machen. Und habe ich das auch abgehakt. Und jetzt bin ich in Amed. Aber ja, ich werde euch das alles erzählen. Aber ich würde sagen, jetzt fangen wir doch schnell an. Oder nehmen wir dich mal ein bisschen mit. Ja, Mitte März, wie es war, wo mein Bruder ist angekommen und vor allem, als ich mich habe von meinem geliebten Mirissa verabschiedet. Und zwar einfach mal mein Bruder, der Armtropf. Dem sein Flug ist einfach gestrichen worden. Er ist ein Flughafen, ist ins Flugzeug eingestiegen und nachdem, dass er etwa 3 Stunden in dem Flugzeug ist, gehockt, haben sie wieder müssen aussteigen und sie haben gesagt, ja, aufgrund von technischen Problemen oder mit irgendwie Problemen mit der Elektrizität können sie nicht fliegen. Und dann hat er müssen in ein Hotel gehen auf Zürich und die Fluggesellschaft, die er damit geflogen damit, hat ihm dann irgendwie 48 Stunden später den gleichen Flug angeboten. Aber er hat dann gefunden, hey Leute, 48 Stunden später ist wie nicht zumutbar, so lange zu warten. Und man hat einfach auch von unserer, man hat einfach auch Reisezeit verloren. Ah, lustig. Das läutet mein Bruder übrigens gerade an. Aber ich glaube, es hat die Aufnahme nicht gestoppt. Gut. Da muss er sich schnell ein bisschen gedulden. Ja, auf jeden Fall hat er dann aus eigener Faust einfach einen anderen Flug gebucht, gerade am Folgetag, und zwar mit Swiss, einen Direktflug. Von dem her ist dann, also für mich war es wie nicht ein grosser Wechsel gewesen. Er ist genau an dem Tag angekommen, wie ich geplant war. Aber für ihn war es natürlich ein Unterschied gewesen, weil anstatt dass er in Colombo wäre angekommen und dann gemütlich hätte ankommen, die Nacht schon in einem Hotel, in einem normalen Bett hätte können verbringen, ist er halt einfach über die Nacht geflogen. Und wir wissen alle, einfach im Flugzeug kann man ja meistens nicht so wirklich schlafen und es ist nicht wirklich Erholung. Ja, von dem her war er natürlich recht gerädert gewesen. Ist aber dann eben angekommen. Und dann hat er noch den falschen Bus genommen. Ich habe ihm gesagt, Matthew, nimm den Highway Bus to Matara. Oder der Highway Bus, der geht über die Autobahn, der hat 2,5 Stunden von Colombo bis auf Matara. Dann hat er noch ein Tuk-Tuk können nehmen, das etwa 20 Minuten wäre gegangen. Also ich würde sagen, 3 Stunden wäre der bei mir gewesen, von Colombo. Und dann ist er an die Bushaltestelle oder der Busbahnhof und hat gesagt, er hat nur gesagt, er muss auf Matara, hat nicht erwähnt, dass er den Highway Bus möchte nehmen. Und dann haben sie ihn einfach in irgendeinen Local Bus rein da und dann ist er einfach mit so einem blauen, crazy Bus unterwegs gewesen, weil die Busse sind ja wirklich sehr, sehr crazy in Sri Lanka. Also die fahren zum Teil wie gestört. Die überholen einfach mega fahrlässig, hupen wie gestört. Es ist einfach so das ungeschriebene Gesetz. Der Bus hat immer Vortritt. Ja, also es ist echt crazy in Sri Lanka. Und er war dann so ein Bus, der einfach an jedem scheiss Ecke angehalten hat. Ich habe ihm nach etwa 2 Stunden mal geschrieben, so, hey Matu, wo bist du? Weil ich habe gedacht, ja, jetzt sollte der gleich mal in Matara ankommen. Dann hat er mir mal den Standort geschickt. Und dann habe ich so gedacht, fuck, das ist ja noch nie. Dann habe ich gefragt, Matu, bist du auf der Autobahn? Haltet der Bus? Und dann hat er so, ja, er haltet schon recht oft. Er dachte, ja, du bist im falschen Bus. Und dann hat er ohne Scheiß, er hat 5 Stunden gehabt, bis auf Mirissa. Dafür hat er direkt in Mirissa, an dem Ort, wo er gesagt hat, hier stopp, haben sie ihn rausgelassen und ich bin dann dort mit dem Roller abholen. Und ja, dann ist er angekommen, war ganz ungewohnt, so ein Map auf das Mal vor mir zu sehen, aber es war mega cool gewesen. Dann sind wir zurück in mein Zimmer, in meine Unterkunft gegangen. Der altherzige Herr hat extra Kokosnuss für uns geerntet und aufgeschnitten und dann haben wir eine frische Kokosnuss getrunken. Mein Bruder hat noch gar nie eine Kokosnuss so getrunken. Das ist ja auch witzig, weil er ist zum allerersten Mal ist er in den Tropen unterwegs. Und in dem Zimmer, das ich gemietet habe für 3 Wochen in Mirissa, das war ja mega, mega cool, vor allem für den Preis. Ich habe dort, das habe ich gezahlt, keine 10 Stutz. Und es war ein Einzelzimmer, mega easy Bad, hat sogar noch eine Küche zur Mitbenutzung gehabt, wobei eben die Küche habe ich nicht wirklich viel genutzt, weil es halt meistens nicht mega anmächelig ist. Der einzige Nachteil war einfach, es war mega heiß in diesem Raum. Weil ja bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nie Räume mit der Klimaanlage. Es war auch nicht nötig, aber Ende März habe ich wirklich gespürt, okay, die Temperatur wird höher, es wird unangenehmer und die Hitze hat sich richtig in diesem Raum gestaut. Und ich habe schon gedacht, es könnte etwas schwierig werden mit Matu. Also ich wollte ihm das gar nicht antun. Wir sind dann aber trotzdem die erste Nacht zusammen in diesem Zimmer geblieben und es war wirklich scheiße heiß gewesen. Und sogar ich müsste sagen, hey, es ist wirklich nicht mehr zumutbar, wir müssen wirklich zügeln. Wir müssen einen Raum haben mit Airconditioner und das ist in Zukunft einfach ein Killer-Kriterium, dass wir eine Klimaanlage haben. Und dann habe ich etwas anderes rausgesucht, wir sind am gleichen Tag dann gezügelt und mein Bruder war so happy gewesen, der ist im Bett gelegen, hat sich zugedeckt, die Klimaanlage mal mega eingestellt und hat dann noch ein bisschen gepäuselt am Nachmittag und sich erholt. Und die ersten 3 Nächte sind wir in Mirissa geblieben, ich meine, er musste mal ein bisschen ankommen und mal ein bisschen ja, sich erholen vom Jetlag, Zeitumstellung, von diesen Strapazen von Reise. Und ich hatte so eine kleine To-Do-List gehabt, was ich immer zeige, die Region. Und ich habe durch die Region mega gut schon kennt. Und habe dann genau gewusst, okay, ich will ihm den Strand zeigen. Oder ich will mal den Sonnenuntergang beim Coconut Tree Hill schauen. Ja, ich habe einfach so meine Liste quasi abgearbeitet. Und ja, das war mega, mega cool gewesen. Und dann, als wir sie weitergegangen, also quasi im letzten Abend in Mirissa, bevor wir sie weitergereist, also wir haben dann auch noch das Tuk-Tuk empfang genommen und sie ein bisschen lernen, Tuk-Tuk fahren. Das ist dann auch wieder so eine Geschichte für sich. Wir haben ja das Tuk-Tuk gemietet für 10 Tage, was einfach mega cool ist, so flexibel zu sein mit einem Tuk-Tuk. Aber das ist auch nicht ganz ohne zum Fahren. Also man muss, mit rechts gibt man Gas, oder bei den Händen, so wie bei einem Töff, bei einem Roller, mit links mit der Hand tut man schalten und quasi wie bei einem Velo, mit dort, wo man bremsen, tut man das die Kupplung. Bremsen hingegen ist aber wieder mit dem Fuß. Also es ist mega verwirrend und da musste man schon ein bisschen reinkommen. Ja, also ich bin auch ein paar Mal gefahren, aber mein Bruder ist die meiste Zeit gefahren und es war für mich entspannter gewesen. Und ich glaube, er konnte es besser handeln. Für mich war es auch eine coole Erfahrung mit dem Tuk-Tuk. Aber es ist halt einfach immer eine lärmig. Man kann nicht reden miteinander. Jemand ist einfach am Fahren, jemand hockt hinten innen. Hinten luftet es praktisch. Also nein, vorne luftet es praktisch nicht. Hinten luftet es extrem. Es war ein Adventure gewesen. Ja, aber vielleicht zu dem später noch mal mehr. Ja, auf jeden Fall ist dann die letzte Nacht abgebrochen in Mirissa und wir sind noch zu Nacht essen im Restaurant vom Anos. Wir sind jeden Abend sind wir einfach dort in seinem Restaurant gehen, zu Nacht essen. Man hat sich da einfach gefügt und ich dachte, ja, dort war das Essen fein und Anos hat uns so ein paar Mal eingeladen. Mega lieb. Und er war irgendwie 10 und wir wären mal zurück ins Zimmer und ich habe so das Gefühl gehabt, irgendwie, ich wollte noch mich ein bisschen verabschieden, ich wollte noch nicht heim, ich brauche noch ein bisschen Zeit für mich. Und man hat gesagt, hey, voll easy. Er hat eh noch mit jemandem telefoniert, hat er seine Ruhe im Zimmer und ich habe mich noch in Ruhe verabschieden von Mirissa. Und ich weiss noch, ich habe gewartet, bis Anosch Feierabend hat. Dann sind wir zusammen am Strand und haben noch ein bisschen geredet und haben uns dann umarmt, quasi zum Verabschieden, weil ich so dachte, ja, ich sehe das nie mehr wahrscheinlich. Also es ist unwahrscheinlich, dass ich ihn noch mal sehe, weil ich werde jetzt eigentlich heute mal zurück auf Sri Lanka gehen und er wird wahrscheinlich auch nicht dorthin reisen, wo ich bin. Von dem her war es wirklich so, ja, wirklich so Abschied nehmen und dann natürlich mega gekühlt, weil ich ihn wirklich mega, mega gerne habe als Mensch. Und dann habe ich aber ihn noch gebeten, dass ich noch ein bisschen Zeit für mich habe und er ist dann schon zurück ins Resti, ich bin noch geblieben. Und es war irgendwie so eine magische Nacht gewesen. Also Mirissa hat ja eh etwas Magisches, weil wir noch nie einen Strand gesehen mit so schöner Beleuchtung. Es hat ja verschiedene Restaurants direkt am Beach und es hat dort so einen Strandabschnitt, wo es einfach, wo sie mega viele schöne Lämpchen haben, es unglaublich schön beleuchtet. Und an diesem Abend war irgendwie das Meer recht tief gewesen, also eher eben Ebbe. Und dann ging mir so eine Welle ist gekommen, oder das Wasser so ist raufgekommen, hat sich so die Lichter von dieser Bar sich so reflektiert. Es hat so unglaublich schön ausgesehen, er hatte einen Sternenhimmel gehabt. Ja, es war einfach wirklich so magisch gewesen und ich habe es so genossen und ich bin dort gestanden und einfach geschaut. Ich konnte den Blick nicht mehr abwenden. Und es ist so, ich weiss noch, es hat sich so einerseits wild angefühlt, so mit diesen Wellen und gleich so mega so smooth und sinnlich, wie das Wasser so vorkam und die Reflexion und einfach so schön gewesen, wirklich so richtig magical und ich habe das einfach sehr, sehr gefeiert, dass es so eine wunderschöne Stimmung hat. Sicher war es so spezieller für mich, weil ich gewusst habe, es ist die letzte Nacht. Und dann irgendwann hatte ich dann mal das Gefühl, ich wollte ein bisschen Musik hören, dann habe ich Kopfhörer rein, einfach Musik hören. Und dann irgendwann hatte ich das Bedürfnis, so ein bisschen herzugrüppeln in den Sand. Ich habe so meine Hände so in den Sand vergraben. Und ich hatte so einen Rock an, eine Länge, also so halblang, einen, den ich dort gekauft habe, in Mirissa. Und dann auf jeden Fall ist auf irgendwann einfach mal eine Welle gekommen. Und dann bin ich einfach fast bis zur Hüfte einfach nass gewesen. Zum Glück ist mein Täschchen mit dem Handy und so drin nicht nass geworden, aber einfach mein Rock war flotschnass gewesen. Voll Sand. Wirklich voller Sand. Und ich bin aber gleich irgendwie gefeiert, ich musste lachen, ich so gefunden, hey, das ist doch so richtig so wild and free. Und ich war dort im Sound und habe gerannt und gelacht und einfach so meine Verabschiedung irgendwie gefühlt. Mir ist sogar mal ein Typ gefragt, irgendein Security-Typ von einem Hotel, das nebenan war, ist er so fragen, so ein bisschen besorgt, so, ja, Madam, what's your problem? Und er hat so gesagt, I don't have a problem, I'm good. Dann ist er wieder gegangen und gut. Und dann irgendwann hat Anosch angerufen und gefragt, du, wo bist du? Und dann bin ich mal zurück ins Hotel. Ja, und dann habe ich ihn noch mal umarmt und dann bin ich zurück ins Hotel gegangen. Und zu meiner Überraschung ist Matto gegen am Draht gehangen. Der ist da ewig am Telefon gehangen und er dann bin ich ins Badzimmer, habe mal meine Schuhe und meinen Rock so ausgewaschen und meine Füße, so alles war voller Sand. Und dann weiss ich noch, der Schmetter so ins Bad kam. Und er so, fuck, was hast du gemacht? Eine Hurensauerei. Es war wirklich eine Hurensauerei. Alles voll Sand. Und ich so denkt, gut, gehen wir morgen. Dann haben wir nicht die Sauerei. Matt hat dann ins Bad geputzt. Ja, das war so meine Verabschiedung von Mirissa. Also so sehr, sehr emotional. Halt, ja, aus dem Grund, ja, das war so meine erste Destination in Sri Lanka, also nach Colombo. Colombo ist ja nichts Schönes, dort muss man halt einfach her, wenn man herfliegen will. Aber Mirissa war so der erste Ort gewesen. Und dadurch hat es für mich immer irgendwie eine spezielle Bedeutung. Es hat mich auch irgendwie ein bisschen an Montanita erinnert, dann vor 12 Jahren in Ecuador. Und dann eben auch, dass ich den Anosch am ersten Tag lernen kenne. Und sonst viele herzensgute Menschen, die ich immer wieder gesehen habe und wo mir das Herz gewachsen ist. Und es ist für mich, auch wenn es ein touristischer Ort war, mein Bruder war überrascht, dass ich so an einem touristischen Ort lebe. Er hat irgendwie erwartet, dass es etwas ruhiger ist. Aber ja, irgendwie hat es trotzdem für mich auch so einen speziellen Vibe gehabt. Ja, aus verschiedenen Gründen. Yes. Auf jeden Fall sind wir dann weiter gereist mit dem Tuk-Tuk nach Hiriketia. Das ist gerade, keine Ahnung, vielleicht so nicht eine halbe Stunde, aber eine Stunde entfernt. Also mega easy. Hat er eingecheckt, sind dann auf das Hiriketia. Ich habe nicht gewusst, wie es dort ist. Ich habe zwar schon befürchtet, dass es recht touristisch ist. Es ist halt auch ein mega bekannter Ort, mega viel Schwärme aber auch davon. Und einfach so gedacht, ja, es liegt auf dem Weg nach Tangal und dort wollte ich eh herwollen. Und dann konnte man dort einen Zwischenstopp machen. Dann sind wir dort her. Und es ist eine unglaublich herzige kleine Bucht, aber leider natürlich absolut voller Bar. Es hat einen Surfer gehabt. Also halt einfach total, ja, total touristisch. Und gleich, ja, ist irgendwie, man hat sich so vorstellen, wie es vielleicht vor 10, 20 Jahren mal war dort. Es muss unglaublich schön gewesen sein. Es war auch jetzt schön gewesen, aber halt einfach ein bisschen too crowded. Und dann sind wir dort baden und sind wirklich recht lange im Wasser geblieben. Das Coole in Sri Lanka ist, also dort in Hiriketia war es mega easy gewesen mit den Wellen. Man konnte ins Wasser gehen und es hat nicht so mega krasse Wellen gehabt, aber gleich so, dass man ja, so ein bisschen, es hat Spass gemacht zum Baden. Es ist immer ein bisschen Wellen gekommen, dann ist man ein bisschen gegen oder runter. Es war einfach so, ja, mal lustig gewesen. Und nebenan waren sich Leute am Surfen gewesen. Es ist gleich mal noch so ein Erlebnis gewesen. Genau. Aber meinem Bruder hat es jetzt weniger entsprochen, weil es einfach zu touristisch ist. Und wir sind aber dann ja auch nach einer Nacht wieder weitergegangen. Und dann sind wir auf Tangal gegangen. Dort bin ich ja auch schon gewesen. Aber dieses Mal sind wir ein bisschen in einem anderen Quartier oder in einem anderen Gebiet gewesen, als ich letztes Mal war. Und das Gebiet war ein bisschen weniger ursprünglich gewesen, als ich vorher gewohnt habe. Also vorher war ich halt wirklich so ein Ort gewesen, ja, wo es mega, sag jetzt mal, Scheisswägli hatte und alles voll grün. Und wir waren schon auch in der Natur gewesen, aber die Strassen waren viel besser gewesen. Und für mich war der Ort, wo wir waren, eigentlich ein bisschen zu zivilisiert gewesen. Aber all die Unterkünfte, die ich halt vorher gewohnt habe dort und die ich kennt habe, die haben keine Klimaanlage gehabt. Und wir wussten, hey, wir brauchen unbedingt eine Klimaanlage, weil es ist wirklich brutal heiß. Und ja, auf jeden Fall bin ich da so ein bisschen enttäuscht gewesen am Anfang und bin dann in der ersten Nacht oder in der zweiten Nacht, weiss nicht, in der zweiten Nacht, habe ich dann einfach, ja, bin ich noch ein bisschen Nacht rumgeschlichen und habe einfach so einen Ort gesucht, was wirklich stockdunkel ist. Weil am anderen Ort war es aber stockdunkel gewesen. Du hast die Sterne mega schön gesehen und dann hat es mega viele Glühwürmchen gehabt. Also einfach absolut magisch. Und dann bin ich da Nacht rum kulanert. Das ist ein typisches berndeutsches Wort. Und habe dann tatsächlich, also an einem Seitenwegli, habe ich dann mein magisches Tangal, also es war nicht Tangal selber, ja, ich glaube der Rekawa oder so, der Ort geheissen. Habe ich es dann gefunden. Und es war wirklich stockfinster. Es hat einen Baum gehabt, hey, der nicht übertrieben, etwa 100 Glühwürmchen sind rumgeflogen. Und ich habe so gedacht, oh mein Gott! Also dort wieder irgendeine Tränen nah. Also es ist einfach pure Magic. Wenn man wirklich so den Sternenhimmel sieht, so einen klaren Sternenhimmel, so viele Sterne und dann einfach noch etwa 100 Glühwürmchen, die rumfliegen. Also da kommt man sich wirklich vor wie irgendwie im Dschungelbuch. Also ich habe das noch nie erlebt. Unglaublich schön. Und wir wären eigentlich dann abgereist, aber mein Bruder ist es dann nicht gut gegangen. Er hatte irgendwie eine Magenverstimmung gehabt und ist einfach einen Tag flach gelegen. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir noch eine Nacht länger bleiben, dass er sich ein bisschen erholen kann. Und dann hatte ich dafür die Gelegenheit gehabt, in der nächsten Nacht ihm noch den Baum zu zeigen mit diesen vielen Glühwürmchen. Und das war mega cool gewesen. Es hat zwar leider nicht einen schönen Sternenhimmel, also nicht einen klaren Himmel gehabt am Abend. Es wäre natürlich noch mal krasser gewesen für ihn, das zu sehen. Und sogar er war wirklich beeindruckt gewesen. Also er hat wirklich gesagt, doch, das findet er jetzt wirklich, wirklich schön, ja. Das hat er wirklich gefeiert. Und hat mich gefreut, dass ich das ihm nachher zeigen konnte. Weil ich halt schon so hatte, irgendwie so die grosse Schwester oder kleine Brüder. Und obwohl er jetzt schon 30 wird im Dezember, er ist auch gleich so mein kleiner Brüder. Und ich wollte, dass es ihm gut geht. Und ich wollte ihm wirklich so die Highlights zeigen. Und am Anfang war es auch ein bisschen schwierig, wie ich habe so, ja, so hohe Erwartungen gehabt an mich, dass ich ihm so wie einen schönen Aufenthalt wollte bescheren und all die Sachen zu zeigen. Und dass ich gleich auch meine Bedürfnisse nicht irgendwie vernachlässige. Es war halt dann gleich anders gewesen, oder? Ich habe natürlich vorher bin ich immer gewohnt gewesen, bin einfach allein, muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Und dann ist man halt auf zwei mit jemandem zusammen unterwegs, was mega, mega schön ist, weil man kann Momente teilen und gleichzeitig muss man sich halt absprechen, man muss kommunizieren und ja, muss vielleicht auch ein bisschen kompromissbereit sein manchmal. Aber man ist wirklich ja, mega gut gehabt und mit meinem Bruder kann ich auch mega gut sehr offen und direkt kommunizieren, was mega wichtig ist. Und was auch noch war, vielleicht so ein bisschen am Anfang, so der Start, ich würde nicht sagen, es war schwierig, aber der Punkt ist dann, wo Matt und ich entschieden haben, dass er mich besuchen kann und dass er grundsätzlich die Asienreise macht. Das ist irgendwie... Wann war das? So im Dezember ist vielleicht die Idee so wirklich entstanden. Und er ist dann erstens extrem viel unterwegs. Er hat ja seinen Kurs mit dem Bergführer abgeschlossen und ist brutal viel am Arbeiten in den Bergen. Er war fast nie daheim. Und darum hat er eigentlich dann zu dem Zeitpunkt, wo er die Reise, wo er konkret wurde, hat er eigentlich, ja, hat es gar nicht so gezogen und er hat gedacht, ja, irgendwie, er ist fast nie daheim, eigentlich würde es so easy finden, noch ein bisschen länger daheim zu bleiben und darum ist er auch erst später gekommen, als ursprünglich geplant. Plus hat er noch jemanden lernen kennen und hat sich mit dieser Person gut mega intensiv getroffen und darum hat er eigentlich auch nicht mega Bock gehabt, die Schweiz zu verlassen. Und ja, das hat vielleicht so ein bisschen mitgevibt, dass er es zwar schon hat cool gefunden, in Sri Lanka zu sein und es hat genossen und irgendwie wäre es für ihn aber wahrscheinlich auch okay gewesen, wenn er jetzt einfach noch in der Schweiz wäre. Also, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Genau. Das vielleicht kurz zu dem. Und mir hat noch jemand gefragt von der Community, eben, ob ich mit meinem Bruder schon in der Schweiz viel Kontakt habe, wie wir es hatten, so zusammen. Und tatsächlich ist es also so, dass wir in der Schweiz praktisch nichts zusammen zu tun haben. Also wir kommen sehr gut zusammen aus und haben ein gutes Verhältnis, aber wir sehen uns eigentlich praktisch nie, weil wir haben total andere Interessen. Er ist mega outdoor-begeistert. Er hat seine Projekte, er ist mega viel unterwegs und ich habe ganz andere Interessen und ja, meine Schwester ist ja auch sehr Outdoor-Sport begeistert und wenn, ist er dann eher noch mit ihr unterwegs, irgendwie auf einem Hike oder auf einer Tour und sie haben auch zusammen mal in den Wegen gewohnt, meine Schwester und mein Bruder. Ja, und darum haben sie ein engeres Verhältnis oder kennen sich in dem Sinn besser und ich habe meinen Bruder meistens einfach gesehen, so in einem Familienkontext, wenn man halt irgendwie bei den Eltern mal ist, essen und dann sie alle Geschwister in der gsi und da hat man sich mehr halt so gesehen und nicht unbedingt, dass wir zu zweit etwas hätten gemacht. Also es ist schon mal vorgekommen, dass wir zu zweit einen Kaffee trinken oder vielleicht mal telefoniert haben, aber halt eher selten. Genau. Und ja, von dem her war es ja auch für uns eine schöne Gelegenheit gewesen, mal ein bisschen, ja, gewisse Themen zu besprechen und ein bisschen Deep Talk zu führen, wo man sonst einfach gar nicht die Gelegenheit hatte dafür. Und wir haben es gut gehabt. Also wir wären sicher, wenn wir nicht Geschwister wären, wären wir nie zusammen reisen. Aber ich habe es mega schön gefunden, dass er ist gekommen. Aber es hat sicher auch Momente gegeben, wo beide hätten gefunden, so, ja, es ist easy mit dir, aber es wäre jetzt auch easy, mit jemand anderem da zu sein, wo man vielleicht mit einer anderen Person vielleicht lieber wäre unterwegs gewesen, eher mit der Frau, die er nicht lernen kennen. Oder ich hätte vielleicht manchmal schon schön gefunden, wegen Anosch bei mir wäre, anstatt dass es mein Bruder. Aber das ist auch nicht mal wertend. Das ist einfach so, so nicht. Also wir haben da offen darüber geredet und das habe ich auch voll easy gefunden. Und das ist ja völlig okay und auch menschlich. Ja. Genau. Das kurz zu dem. Und auf jeden Fall nach Tangal, nach Strand, sind wir dann ins Inland gereist. Und dann sind wir zuerst auf Ella, wo Matthew hat so gesagt, ja, wir würden eigentlich so die Brücke, die Nine Arches Bridge schon noch gerne sehen. Und das hat für mich gepasst. Dann sind wir auf Ella gefahren mit dem Tuk-Tuk. Sie waren etwa 4 Stunden unterwegs gewesen. Und der letzte Abschnitt für auf Ella war mega, mega kurvig gewesen. Und ich bin ja da schon ein bisschen sensibel, wenn es um so kurvige Strecken geht. Und dann, wo wir sie ankommen, also ich habe wirklich gemerkt, dass es immer wie schlechter wird. Und ja, wo wir dann in Ella sie ankommen, ist mir einfach Hund elend gegangen. Also ich war total geschwächt gewesen, mir war wirklich schlecht gewesen. Ich wusste, oh, muss ich jetzt irgendwie brechen oder nicht. Dann bin ich mal duschen, bin ein bisschen herlegen, dann habe ich gemerkt, hey, scheiße, es ist wirklich richtig, richtig schlecht. Und dann musste ich wirklich erbrechen. Und ich muss wirklich praktisch nie erbrechen. Es gibt ja Leute, die müssen das viel, aber bei mir kommt das mega, mega selten vor. Also das ist wirklich ein Zeichen, dass mir wirklich schlecht ist gegangen. Und dann bin ich den ganzen Abend nur noch im Bett gelegen. Und Matt, du bist dann alleine auf Little Adams Peak gegangen. Ich habe gesagt, hey Matt, du geh allein und nimm etwas. Du kannst mir jetzt eh nicht helfen. Und für ihn war es auch eine coole Gelegenheit, mal etwas alleine zu unternehmen. Ist ja auch cool. Und am nächsten Tag ist er dann die Nine Arches Bridge anschauen. Und noch irgendeinen Wasserfall, glaube ich. Und ich bin im Bett geblieben daheim. Und bin dann erst so gegen Abend mit ihm nochmal auf Ella runter. Und wir sind so ein bisschen erhöht, haben wir gewohnt. Und dann sind wir etwas essen. Ich habe nicht zwei Stück Pizza gegessen, wo ich zu diesem Zeitpunkt auch fast kein Sri Lankan Food mehr runtergebracht. Also das war wirklich ein grosser Punkt gewesen, dass ich am Schluss einfach das Sri Lankan Food fast nicht mehr essen konnte. Es war kein Genuss mehr gewesen. Es ist mir vorgekommen, ich hatte ein Déjà-vu wie dann zumal in Ecuador, habe ich an einem Kinderheim gearbeitet, im Hochland. Ich war dort zwei Monate gewesen, und es hat immer das Gleiche gegeben. Immer Reis, auch Suppe und irgendwelche, keine Ahnung, Bohnen, Mais und so Plátano, so Kochbananen. Und alles hat immer so den gleichen Geschmack gehabt und am Schluss ist es fast nicht mehr runtergebracht. Ich hatte zwar Hunger gehabt, aber no Appetit auf das Essen, no. Und einfach irgendwie das ein bisschen runtergewürgt, dass ich etwas in meinem Maggi habe. Aber es war wirklich kein Genuss mehr gewesen. Und so ist es mir am Schluss effektiv gegangen mit dem typischen Sri Lankan Food, mit Kottu, mit Rice and Curry. Alles hat immer den gleichen Geschmack gehabt. Alles war zum Teil mega teigig gewesen. Und ich konnte fast nicht mehr essen. Und dann sind wir ganz am Schluss sind wir dann auch noch in ein chinesisches Restaurant gegangen. In Nähe von Colombo. Und oh mein Gott, ist das fein gewesen. Und dann habe ich wirklich wieder gemerkt, oh, es ist so schön, wenn das Essen einfach ein Genuss ist. Essen ist so wichtig im Leben. Ja, aber zurück zu Ella. Genau, und dann am nächsten Tag habe ich mich dann genug fit gefühlt, dass wir sie weitergereist. Aber ich bin dann mit dem Zug, und wir sind dann mit dem Zug auf Habutale weiter. Und ich habe dann den Besitzer vom letzten Hostel, wo ich gewohnt habe, gefragt, ob er uns ein Tuk-Tuk auf Habutale bringen könnte. Und das hat er gemacht, mega, mega lieb. Und dann sind wir mit dem Zug unterwegs gewesen. Hat Matthew schon mal einmal den Zug fahren, weil es ein Erlebnis ist in Sri Lanka. Und dann sind wir in dem Habutale angekommen und sind dann am ersten Tag, am Nachmittag, obwohl ich noch recht geschwächt war, sind wir dann zu einem Wasserfall gelaufen. Ich wollte unbedingt zu diesem Wasserfall wollen. Die Aluma Falls oder so, ich glaube, geheissen. Ist aber leider... Ja, das habe ich ein schlecht bedenkt, aber es ist gleich halt noch, im Hochland ist man halt viel mehr unterwegs, also man musste dann gleich eine Stunde noch Tuk-Tuk fahren von Habutale zu diesem Wasserfall und es ist dann wieder mega runtergegangen und der letzte Weg, also der Schluss war auch wieder mega kurvig gewesen. Und für mich war es einfach gegen Schluss wirklich recht herausfordernd gewesen, dem Tuk-Tuk zu hocken, vor allem bei diesen kurvigen Strecken, bei diesen schlechten Strassen, dann auch immer der Lärm. Also es ist für mich, ja, am Schluss habe ich wirklich so gedacht, hey, I'm good, wir können das Tuk-Tuk abgeben. Ich habe es gesehen, es ist einfach lärmig und holprig und ja, einfach zu wenig komfortabel für mich. Auf jeden Fall sind wir nicht zu diesem Wasserfall gegangen. Es war fucking heiß gewesen. Ich war noch mega geschwächt gewesen vom Vortag. Und dann sind wir dort hochgelaufen. Wir haben dann spontan einen Guide gebucht. Es hat so ein paar Typen dort gehabt, die gesagt haben, ja, wir können dir zeigen, woher genau, zu welchem Pool das man kann, wo das man baden kann. Es hat 2000 Rupies gekostet, 6 Franken. Und wir haben gefunden, komm, wir buchen uns doch so einen Guide. Und weil es, glaube ich, keinen freien Guide mehr hatte, ist dann der Kiosk mal mit uns gekommen. So ein älterer Herr. Und der konnte praktisch kein Englisch können. Aber er war mega herzig. Dann sind wir so mit dem mitgelaufen. Er hat sogar meinen Rucksack gedreht. Und ich habe mich dort irgendwie aufgeschleppt und ich habe wirklich gemerkt, hey, ich bin so an meine Grenzen gekommen. Und dann sind wir im ersten Pool angekommen und dort bin ich dann baden. Und das hat, glaube ich, das Leben gerettet dort. Also ich bin so froh, dass ich baden konnte und es war wirklich erfrischend. Wir sind noch reingejumpt. Und dann hat es noch einen Typ gehabt, der die Kokosnüsse verkauft. Dann habe ich eine Kokosnuss getrunken, weil das so mega gesund ist für den Körper. Ja, dann sind wir weitergelaufen und der alte Herr hat uns begleitet, ist mega lieb und fürsorglich gewesen. Und dann ging, wenn es so ein bisschen schwieriger war, der Weg, hat mir so die Hand gereicht. Das war mega, mega herzig. Und dann ging so, Madam, are you okay? Und ich habe mich gefühlt wie eine Prinzessin, die mir Rucksack trägt, wo man so die Hand fürsorglich herstreckt und schaut. Und nicht auf eine aufdringliche Art. Wirklich, also er hat sicher schon genossen, aber es ist einfach mega auf eine herzige, fürsorgliche Art gsi und dann ging es an Madame, Seit Sri Lanka haben sie immer gesagt, Madam, da fühlt man sich sowieso schon ein bisschen wie eine Princess. Mein Bruder ist so hinten dran gelaufen und nochmal so gesagt, ja, mir ist schon bewusst, warum es dir gefällt in Sri Lanka, weil sie dich alle so wie eine Prinzessin behandeln. Ja, das war echt lustig. Und dann sind wir echt zu diesen verschiedenen Orten gegangen, diesem Wasserfall, und es hat sich hinten gelohnt. Und mein Bruder hat es auch mega gut gefallen. Und dann sind wir wieder zurück. Und dann sind wir wieder zurück mit dem Tuk-Tuk unterwegs, echt die schönste, krasseste Natur. Und am nächsten Tag sind wir dann zu Lipton Seed gegangen. Dort war ich ja mit Anosh so. Das ist auch wieder eine Stunde Tuk-Tuk-Fahrt, wo man ja, so Teeplantage halt anschaut. Dann sind wir dort hochgefahren, haben dort oben gemörgelt. Und dann haben wir also gefunden, eigentlich voll blöd, jetzt haben wir das Tuk-Tuk da oben und es wäre ja noch schön, durch die Plantage zu laufen. Und dann haben wir den Typ vom Restaurant haben wir dann gefragt, ob er jemanden kennt, der uns das Tuk-Tuk ein Stück weit runterfahren kann und wir laufen. Und dann hat er so, ja klar, ich organisiere jemanden, gar kein Problem. Und dann hat irgendwie einer vom Restaurant hat dann uns das Tuk-Tuk gefahren und der Alte ist auch mitgekommen. Und ja, schlussendlich, we ended up einfach mit ihnen zusammen, also quasi eine kleine private Tour haben wir dann bekommen. Und es war mega, mega lustig gewesen. Wir sind zwar am Schluss nicht wirklich viel gelaufen, aber wir sind mit ihnen Tuk-Tuk runtergefahren, haben immer überall gestoppt, ein bisschen Pause gemacht, ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen Fotos gemacht. Dann haben sie uns noch voller Stolz ihr Dorf gezeigt und wo sie wohnen. Wir sind auf das Tee eingeladen worden. Ja, mega, mega herzig. Und das war richtig ein Abenteuer gewesen. Es hat auch mir und vor allem auch meinem Bruder hat's mega gefallen. Und er hat so gesagt, weißt, das ist für mich so der real Sri Lanka. Und das verstehe ich natürlich, dass ihm das mehr entspricht als so die touristische Melissa. Mir entspricht das ja auch. Das Abenteuerliche. Und ja, dann sind wir wieder heim. Eigentlich war dann der Plan gewesen, dass wir dann weitergehen auf Nuwara Eliya und vielleicht noch die alte Dame Saroya heisst sie, besuchen, wo ich ja dort eine Woche lang in Watagoda war. Da haben wir eigentlich noch geplant gehabt und haben aber auch gewusst, wir sind auf Sigiriya zum Lion's Rock und zum Pidurangala. Und dann habe ich mal so ein bisschen verrechnen und dann habe ich also gesagt, hey, Matt, das wird langsam ein bisschen knapp und ein Stressprogramm. Und dann hatte ich die Idee, hey, komm, wir skippen Nuwara Eliya und Watagoda und wir gehen direkt auf Sigiriya. Können uns dafür etwas mehr Zeit nehmen und gehen dafür dann schon etwas früher zurück, vielleicht noch die Küste, in Nähe von Colombo, wo dann kann man sich noch etwas holen, weil in Sigiriya war man da recht unterwegs gewesen. Und ich habe eine ganz coole Idee gefunden, dass wir noch so 2 Tage am Strand verbringen, bevor wir dann fliegen. Und vor allem habe ich natürlich dann so gedacht, wenn ich am Beach bin, dann kann ich vielleicht Anosh noch besuchen. Und dann habe ich ihm so geschrieben, hey Anosh, wir haben geplant, die 2 letzten Nächte irgendwo am Strand in Nähe von Colombo zu verbringen. Kommst du mich auch besuchen? Und er so, ja, er kommt, egal wo ich bin, ich komme. Und dann habe ich mich auch mega gefreut, dass ich ihn gleich noch mal sehe, bevor ich Sri Lanka verlasse. Ja, und darum sind wir dann direkt mit dem Zug von Habutale auf Kandy. 6-stündige Zugfahrt. Und haben uns ein Tuk-Tuk abgegeben. Und für meinen Bruder war es ein bisschen emotional. Ich glaube, er hat es recht gefeiert, mit dem Tuk-Tuk unterwegs zu sein. Für mich war es, take it! Ich habe keinen Bock mehr auf den Lärm und die hoppigen Strassen. Und ja, dann sind wir im Zug unterwegs. Es war mega, mega schön. Und wir hatten so Glück gehabt. Wir haben noch Sitzplätze bekommen und der Zugabteil war mega entspannt, nicht mega überfüllt. Es hat noch freie Plätze gehabt, wir konnten frei bewegen. Die schönste Natur, man hat coole Fotos gemacht von mir, ich habe noch ein cooles Video gemacht von ihm, er hat noch ein Reel draus gemacht. Ja, dann sind wir dann am Kandy angekommen und wir sind in Kandy eine Nacht geblieben, weil wir gefunden haben, es ist vielleicht ein bisschen anstrengend, nach einer sechsstündigen Zugfahrt nochmal 2 Stunden Bus fahren und dann noch Tuk-Tuk. Darum sind wir eigentlich in Kandy geblieben. Kandy war ein super Puff dort, mega lärmig. Wir haben dann einfach eine Nacht dort verbracht. Hey, zum ersten Mal dann wieder keine Klimaanlage gehabt. Es war schon ein bisschen warm gewesen im Zimmer, aber es ist noch gegangen. Das Kandy kühlt zur Nacht gleich noch so ein bisschen ab, was ein bisschen höher ist als jetzt zur Küste. Und ja, so für eine Nacht war es noch easy gewesen, so ein bisschen City Life. Wir sind noch so auf einer Rooftop-Bar, sind wir etwas trinken. Wir haben noch Postkarten geschrieben, wo etwa 2 Wochen mal ankommen daheim oder so. Ja, das war cool gewesen. Und dann am nächsten Tag sind wir dann weiter mit dem Bus auf Sigiriya und von dort aus sind wir dann mit dem Tuk-Tuk, respektive man hat nicht direkt auf Sigiriya können, man hat irgendwie auf Dambulla oder so, glaube ich, geheissen. Von dort aus hat man dann nochmal einen Bus müssen auf Sigiriya. Dann sind wir dort eingestiegen und ich habe einfach schon wieder gemerkt, boah, mir wird schon langsam wieder komisch mit dem Bus fahren. Ich bin einfach seitdem, dass mir das so schlecht ist worden in Ella, habe ich das Gefühl, bin ich noch viel sensibler gewesen mit diesen Kurven, mit dem Geholper. Und dann war es auch scheisse heiss gewesen, dem Bus. Also wirklich, oh, Sigiriya war schon wirklich heftig vor heute. Und dann sind wir in den Bus eingestiegen und der Bus ist so langsam gefahren, Leute. Also wirklich, ich war noch nie so langsam einem Bus unterwegs gewesen. Der ist wirklich so geschlichen und die hat mir scheiß Ecke wieder angehalten. Ich habe meinen Bruder so angeschaut und gesagt, hey, komm, wir steigen raus und nehmen ein Tuk-Tuk. Und dann ist der Bus zu der Tankstelle tanken und ich so, hey, komm, wir gehen raus. Und dann er so, ja, komm, okay. Dann sind wir gerade wieder rausgestiegen und dann haben wir für das Tuk-Tuk genommen. Weil ich dachte, hey, sorry, das muss ich mir jetzt echt nicht antun, so einen langsamen Bus, der wie eine Schnecke unterwegs ist. Ja, und dann sind wir mit dem Tuk-Tuk direkt zu unserer Unterkunft. Mega, mega ein Bitz aussen. Dafür mega gut gelegen, für auf den Pidurangala und auf den Lions Rock. Und dort haben wir ein Zimmer gehabt, mit Klimaanlage, mega gross, alles komplett weiss, also fast wie eine Halle haben wir dort gelebt und die Bade war schon eine richtige Tonhalle gewesen. Ja, wirklich krass. Und dort hat mich wirklich eine Klimaanlage gebraucht. Also es wäre wirklich nicht gegangen, ohne. Also es wolltest du nicht antun, ohne. Ja, dann sind wir dort, haben wir noch ein deutsches Bärli lernen können, das ist mega cooles. Und dann sind wir am nächsten Tag sind wir auf den Pidurangala gegangen, wo man einen mega schönen Blick hatte auf den Lions Rock. Und das war so eine Massenwanderung und am letzten Bit musste man ein bisschen klettern. Aber wirklich sehr schöne Aussicht. Und dann, nachdem so der grosse Run vorbei war, war es dann auch wieder entspannter auf dem Pidurangala. Und dann haben wir noch im Anschluss eine Elefantensafari gemacht. Ich hatte ja schon eine gemacht in Udavalawe, aber mein Bruder halt nicht. Und dann haben wir so gefunden, ja, wollen wir eine machen, wollen wir keine machen. Und ich habe gesagt, komm, Matt, du, das ist schon noch geil, wenn du einen Elefanten siehst, der noch nie Elefanten in der Wildnis gesehen hat. Dann haben wir uns entschieden, komm, wir machen es. Und ich habe gesagt, ja, ich würde es nicht machen, aber ich komme mit, weil dann können wir das zusammen teilen, das Erlebnis. Wo es hat irgendwie gleich wieder so 60 Stutz oder so gekostet. Ja, und dann hat mich mein Bruder sogar spontan eingeladen und gesagt, hey, weißt du was, ich lade dich ein. Mega, mega herzig. Dann hat er mich eingeladen auf die Elefantensafari. Und dann sind wir losgegangen mit einem mega coolen Jeep, so einem grünen, einem mega coolen Fahrer. Ah, wie hat er jetzt geheissen? Ah, nein, jetzt hat er den Namen nicht mehr. Ich muss schnell schauen. Ich habe es nämlich irgendwo abgespeichert. So, jetzt weiss ich den Namen. Pubudu. Er hat Pubudu geheissen und wir waren mit dem unterwegs gewesen. Und haben dann tatsächlich auch eine Elefantenfamilie gesehen. Ich glaube, 3 oder 4 Erwachsene gibt, 2 Babys, mega, mega herzig. Und mein Bruder hat mega gefüttelt und hat auch Freude gehabt. Und dann sind wir dann noch ein bisschen rumgetuckert. Also auch da wieder, wie sage ich? Also es ist cool gewesen, die Safari. Es ist aber brutal heiß gewesen. Also wir haben einen abgeschwitzt. Und es ist einfach auch die ganze Zeit nonstop mega holperig gewesen. Ja. Also nach dieser Safari bin ich dann auch wieder mega geredet. Aber ich bin natürlich auch schon ein bisschen vorbelastet nach dem vielen Tuk-Tuk fahren. Und das Lustige war noch, als wir so im Jeep unterwegs waren, haben wir so müssen schmunzeln und dann haben wir so die Idee gehabt, hey, stell dir vor, so ein Kinderbuch, weißt du, so Simona und Matthias auf Safari mit Pubudu in Sri Lanka. Also ich wirklich so wie vor dem inneren Auge so das herzige Bilderbuch gesehen. So mehr so ein Comic-Format mit dem Pubudu und mit Elefanten und wir zwei auf dem grünen Jeep. Ja, recht ein herziger Gedanke. Ja, dann sind wir wieder heimgekommen nach dieser Safari und dann haben wir nicht so viel gemacht am Nachmittag. Uns ein bisschen erholt, ein bisschen im Zimmer, im Klimatisierten, ein bisschen chillen. Und dann am Abend sind wir noch zu Nacht essen. In das Städtchen, wir haben vom Brütsch, vom Besitzer vom Hotel, haben wir dürfen das Tuk-Tuk brauchen. Das war schon recht cool, dass wir es brauchen durften, mega lieb. Also wir haben etwas gezahlt, natürlich. Aber mein Bruder hatte natürlich Freude gehabt, yes, wieder Tuk-Tuk fahren. Und das war die ältere Generation von Tuk-Tuk. Das heisst, es hat auch noch etwas anders funktioniert. Ja, wir mussten es anders anlassen. Ja, es war echt lustig. Und dann sind wir da einmal zu Nacht essen. Und dann sind wir wieder zurück. Am nächsten Tag sind wir dann auf den Lions Rock aufgegangen. Der Lions Rock war für mich auch so etwas gewesen. Mein Bruder wollte dort unbedingt rauf. Für mich war es so ein bisschen so, ja, es ist wie okay, es wäre auch nicht schlimm, wenn nicht. Weil es war auch übertrieben teuer, ich habe $35 verlangen für einen Eintritt und ich finde das einfach ein mega Abriss. Und die Einheimischen zahlen irgendwie 10 davon. Das finde ich auch krass. Ich meine, dass Touris, Foreigners mehr zahlen als die Einheimischen, finde ich grundsätzlich gut. Es ist ja schön, wenn die Einheimischen, die weniger Geld haben, dass die weniger müssen zahlen. Aber sorry, wenn man dann irgendwie... Oder nein, nicht 10. Ich glaube... Nein, ich glaube, 100-fache zahlt man als Tourist. Ich glaube wirklich, die zahlen ein paar Rappen. Wirklich mega, mega wenig. Und die Touris sind $35. Das habe ich einfach so... grundsätzlich recht überdrissen gefunden, aber ja, wir haben gefunden, komm, dann gehen wir rauf. Dann sind wir dort die Stegli raufgelaufen. Und das war halt schon ganz anders als der Pidurangala. Es ist wie so eine alte Stätte dort oben mit so Ruinen und mit hat schon einen Ausblick. Und wir sind dort raufgegangen, es hat auch Affen gehabt. Ja, und dann haben wir dort oben ein bisschen Zeit verbracht und sind dann wieder runter. Und sie haben dann noch gemacht. Dann sind wir wieder ins Zimmer uns holen und sind dann wieder etwas zu Nacht essen auf Sigiriya selber. Und dann habe ich auch mega fein zu Nacht gegessen. Das ist ein mega herziges Restaurant, das wir entdeckt haben. Mega gut gegessen und da hatte ich richtig Freude gehabt, dass eben Essen wieder mal Genuss ist. Und ja, etwas muss ich noch erzählen. Das war wirklich so lustig. Unsere Eltern haben uns noch angerufen. Die waren auf dem Weg nach Schaffhausen. Und sie sind im Stall gestanden und haben sie angerufen. Und dann sind wir heimgefahren. Und mein Bruder hat so gesagt, komm, wir gehen doch jetzt mal den anderen Weg heim, der ist kürzer. Es gibt so wie verschiedene Wege, die haben geführt zu unserer Unterkunft. Und dann sind wir so losgefahren. Und dann ist so ein Waldstück gekommen und es war wirklich stockdunkel, gewesen, der Waldweg. Und dann auf einmal, aus dem Nichts raus, macht mein Bruder einfach eine Vollbremse. Mein Rucksack ist sogar aus dem Tuk-Tuk rausgespickt. Und ich habe so gedacht, so, hey, what's going on? Und mein Bruder ist dann so, dort vorne ist ein Elefant. Dort vorne ist ein Elefant auf dem Weg. Und dann habe ich so vorgeschaut und so, ah ja, stimmt, dort ist ein Elefant. Man hat wirklich so sein Gesicht, also sein Kopf hat man nicht gesehen, der war so im Gebüsch gewesen, aber wirklich so sein Körper ist wirklich so halb auf dem Weg gewesen, etwa 50 Meter entfernt. Und mein Bruder hat noch nie so schnell das Tuk-Tuk gekehrt. Der hat zack, rückwärts gegangen, rein und ist wieder zurück. Weil es halt auch mega heikel sein mit Elefanten. Ja, weil man hat wie so 50-50 Chance. Entweder hätten wir weiterfahren können oder der Elefant wäre einfach auf die Seite gegangen. Oder es hätte auch sein können, dass der Elefant einfach Angst hat. Oder vielleicht hat er als Jungs dabei gehabt, den er wollte beschützen. Und dann hat er unser Tuk-Tuk attackiert. Also es ist, glaube ich, etwas, was nicht so selten passiert. Dass ein Elefant einfach wirklich aus Angst, aus Verteidigung jemanden attackiert. Und das Risiko wollte man natürlich einfach nicht eingehen. Und darum sind wir dann sofort zurückgefahren. Ist das Adrenalin mega, mega hoch gewesen. Dann sind wir wieder heimgekommen und dann haben wir noch schnell wieder den Eltern angerufen und von diesem Erlebnis erzählt. Mein Vater hat so rauslachen. Das ist echt lustig. Du fährst einfach so durch einen Waldbitz und nervt mal, fuck, der ist ein Elefant. Ja, also das werden wir definitiv nie vergessen, das Erlebnis. Ja, dann am nächsten Tag sind wir dann zurückgefahren mit dem Bus. Wir hatten zuerst mal überlegt, ob wir unseren Fahrerweg gehen auf Colombo. Aber es hat irgendwie, ich glaube, 120 Stutz gekostet. Dann haben wir gefunden, so, nein, das ist jenseits. Und dann sind wir Tuk-Tuk zurück auf die Stambulla. Und dann haben wir von dort aus einen Bus genommen. Und dann sind wir, wie lange sind wir unterwegs gewesen? Ich glaube, so um die 4 Stunden sind wir unterwegs gewesen nach Colombo. Und dann sind wir in Colombo angekommen. Ein Uhrenpuff. Also dort bei diesem Busbahnhof, dort willst du einfach nicht sein. Es ist heiß und lärmig und stinkig, ein riesen Chaos, also wirklich unangenehm. Einmal in dieser Saison, wo es so brutal heiß ist. Und dann haben wir das Tuk-Tuk bestellt und sind dann zu unserer Unterkunft gefahren. Und zwar haben wir in Mount Lavinia etwas gebucht. Das war eine Empfehlung von Anos. Das ist so, ich würde jetzt mal sagen, so vielleicht gut 20 Minuten weiter im Süden von Colombo. Einfach so ein Ort, ja, wo auch die Einheimischen vor allem am Strand sind. Also es ist nicht so ein klassischer Touristenort, wo ja, die normalen Touristen, sage ich jetzt mal, die Ostländer-Touristen, die gehen mehr in den Süden, weil der Süden halt schon tendenziell schöner ist. Aber in diesem Mount Lavinia war es so ein Touristenort für die Sri Lankaner. Es hat wirklich fast nur Locals gehabt, was ja noch cool war. Und dort haben wir einfach dann noch 2 Nächte verbracht. Und am nächsten Tag ist dann der Anos angereist. Wir haben quasi für 2 Nachtzimmer gebucht und ich habe dann für die 2. Nacht noch separat ein zusätzliches Zimmer gebucht. Die Jungs aus dem Hotel hatten so einen Puff mit der Buchung und haben uns richtig aufgeregt. Mega unfähig waren sie. Das Zimmer war völlig okay, aber eigentlich auch teuer für das, was es war. Aber es ist halt einfach auch Region Colombo. Ich glaube, so im Umkreis von Colombo zahlt man einfach grundsätzlich mal mehr für die Unterkunft, weil es einfach Colombo ist. Ja, aber ich habe mich mega gefreut. Der Anos, der Langschläfer, ist tatsächlich am nächsten Tag, er hat um 7 Uhr den Wecker gestellt und ist dann auf den Bus. Also ich hätte es nicht gedacht, dass er so früh ankommt. Aber er ist tatsächlich, gegen Mittag war er schon in Colombo gewesen. Ja, und dann, was haben wir gemacht? Dort. Wir haben nicht viel gemacht, weil es war einfach so heiß gewesen, dass man einfach nicht draussen Zeit verbringen wollte. Es hat richtig, richtig gebrannt. Und es hat gemeldet, ich glaube 33 Grad. Und 33 Grad kann man sagen, ja, es geht ja noch so. Es ist ja gerade so obere Grenze. Es ist schon heiß, aber ja, noch so okay. Aber Leute, der Punkt ist, aufgrund von dieser hohen Luftfeuchtigkeit fühlt es sich einfach etwa an wie 40 Grad. Und das habe ich vorher gar nicht realisiert. Aber das habe ich jetzt hier in den Tropen wirklich müssen merken. Hey, 30 Grad in den Tropen ist nicht gleich wie 30 Grad in der Schweiz. Weil in der Schweiz, was haben wir da für eine Luftfeuchtigkeit? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht so eine Höhe. Und hier ist es einfach zwischen 80% und 90%. Und wenn die Luftfeuchtigkeit so mega hoch ist, dann kann wie auch der Schweiß gar nicht verdunsten. Man hat das Gefühl, man ist die ganze Zeit irgendwie, es ist heiß, es ist so klebrig. Es fühlt sich einfach viel heißer an, als effektiv die Temperatur ist. Ja, habe ich wieder etwas Neues dazugelernt. Und darum sind wir eigentlich einfach im Hotelzimmer gewesen. Und wir sind dann am Abend eigentlich erst so richtig rausgegangen, oder wenn wir etwas zu essen haben gebraucht. Und dann am Abend, also am letzten Abend war es wirklich mega, mega schön gewesen. Wir sind essen, also wir sind noch schnell am Strand und wir haben gesagt, Mathus, gehen wir mal in das Meer. Dass wir zumindest einmal noch im Meer waren in dem Mount Lavinia. Wir haben uns Bikini, Badhose gesetzt, Anosch ist mit uns gekommen, der hat nicht wollen baden. Und dann sind wir ins Meer. Wir waren überrascht, wie voll der Strand ist. Sonntagabend war der Strand voll mit Locals, mega viel los gewesen. Dann sind wir ins Meer und es war einfach so eine warme Plürre gewesen. Es war 0,0% erfrischend gewesen. Also wir sind nicht lange im Wasser geblieben, weil es ist einfach so unangenehm lauwarm gewesen. Dann sind wir wieder raus und mein Bruder hat dann mal gegoogelt, was es für eine Temperatur ist und dann angezeigt, dass das Wasser 30 Grad heiß ist. Also wirklich krank. Ich glaube, ich habe noch nie im Meer gebadet, was so heiß war. Ja, also unangenehm. Könnt ihr euch jemanden vorstellen, wie heiß die Aussentemperatur war, wenn einfach das Meer 30 Grad ist. Und dann sind wir zurück ins Hotel, schnell duschen, anders anlegen, dann sind wir essen, dann sind wir eben in das chinesische Restaurant gegangen, das ich eigentlich am Vorabend schon ausgesucht habe. Und die Karte hat mega gut ausgesehen, es hat auch mega schön und einladend ausgesehen. Ja, und dann sind wir dort essen. Anosch war zwar nicht so begeistert zuerst, aber er hat dann einfach so Fried Rice bestellt. Matt hat irgendwie so frittierten Tofu bestellt mit so einer Süßsauce. Und ich hatte Prawns, also Crevetten mit irgendeiner Sauce und Gemüse. Ach, es war göttlich, es war wirklich göttlich. Und dann hatte ich so einen mega feinen Drink mit Gurken und Limetten und Mineralwasser. Echt so super, super erfrischend und noch ein bisschen Zuckersirup drin, ganz wenig süß, aber nicht too much. Es war so fein gewesen. Der Service war top gewesen. Also, ach, genau so habe ich es gerne. Richtig, richtig cool gewesen. Ja, und dann am nächsten Tag haben wir dann irgendwie, also Anosch, also wir sind dann ausgecheckt am Mittag aus unserem Hotelzimmer. Wir sind noch irgendwo zu mörgeln zusammen. Wir haben dann ausgecheckt, Anosch ist dann gegangen. Und mein Bruder und ich haben das Zimmer, wir haben noch ein bisschen draufgezahlt, für das Zimmer einfach bis zum 7. dürfen bewohnen oder bis wir los müssen am Flughafen. Wo wir so gedacht, ja, was machen wir von 12 Uhr bis zum 7. Uhr am Abend, wenn es so scheiße heiß ist. Also das tun wir uns nicht an. Und darum haben wir dann das Hotelzimmer noch so lange gebucht. Sind dann noch zu Nacht essen, dann sind wir zurück ins Hotel gekommen, haben uns 7 Sachen gepackt. Und dann sind wir am Flughafen mit einem Driver. Und sind dann dort angekommen, etwa so gegen die 9 Uhr am Abend sind wir angekommen. Und um 11 Uhr, respektive Matt, du hast am 4. ab 11 Uhr geflogen, sind wir dann, aber 9 Uhr sind wir angekommen am Flughafen. Und dann, ja, es war noch ein bisschen mühsam gewesen, noch schnell wegen dem Gepäck, noch schnell eine Gepäckstory. Und zwar habe ich ja neu keinen 60 Liter, sondern nur noch einen 40 Liter Rucksack. Und rein von der Grösse, vom Format, würde der gehen für das Handgepäck. Und ich habe natürlich voll gedacht, ja gut, dann nehme ich jetzt einfach nochmal noch Handgepäck, ist ja voll easy, dann muss ich kein Aufgabegepäck zahlen. Und aber erst irgendwie ein paar Tage vorher, ich glaube, weil mein Bruder schon etwas erwähnt hat, habe ich wie erfahren, das darf maximal 7 Kilo schwer sein. Und ich so gedacht, ja, 7 Kilo ist komplett unrealistisch für mich. Also ich wusste, mein Rucksack ist ganz sicher mehr als 7 Kilo. Und dann habe ich mal noch geschaut, ob ich es dazu buchen kann, das Gepäckstück. Irgendwie habe ich es nicht herausgefunden und dann gefunden, hey, komm, ich nehme das Risiko auf mich. Weil ich habe dann noch jemanden gefragt, der auch mit Handgepäck reist hat. Und der hat gesagt, ja, hey, mega viel kontrollieren sie es nicht. Manchmal sind sie aber auch streng. Es ist quasi ein bisschen wie eine 50-50-Chance. Dann habe ich gefunden, okay, I'll take that risk. Und dann schon beim Anstehen habe ich gesehen, dass einfach jeder sein Gepäckstück auf die Waage muss legen. Dann habe ich schon dann gewusst, ja, jetzt habe ich verloren, jetzt muss ich sicher auch zahlen. Dann musste ich 90 Stutz zahlen, um das Gepäck aufzugeben. Und das Blöde war ja noch. Mein Flug, also ich habe den in eine gebucht, logischerweise, aber es hat geheissen, es ist ein Selbsttransfer in Malaysia. Ich bin über Malaysia geflogen. Sprich, du musst komplett auschecken, raus, und du musst nochmal den ganzen Prozess von vorne, du musst nochmal neu einchecken, komplett. Also das heisst, wenn ich das Gepäckstück aufgeben muss, das geht nur bis auf Malaysia, das geht nicht bis auf Indonesien. Dann habe ich schon gedacht, nein, also worst case muss ich jetzt einfach in Malaysia nochmal genau gleich viel zahlen, um das Gepäck nochmal aufzugeben. Und das hat mich dann richtig angeschissen. Weil irgendwie 80 Stutz hat es glaube ich gekostet, wenn ich es direkt vor der Buchung hätte gezahlt. Ja, auf jeden Fall, in diesem Malaysia angekommen, habe ich dann mal zuerst mein Gepäckstück holen und wieder einchecken. Und dann hat das elektronische Check-in mal nicht funktioniert. Sie hatten so Kästen, gehabt, wo man selber können, so Self-Check-in machen konnte. Und ich dachte, ah, voll geil, ich gehe Self-Check-in machen und dann gehe ich einfach weiter. Also die kontrollieren dann nie mehr das Gepäck. Und dann ist es aber nicht gegangen, weil bei der Buchung hat es irgendwie geheißen, sie muss eine Hand sein. Und auf dem Pass steht Handy mit zwei Pünktchen auf dem A. Und dann hat es irgendwie geheißen, ja, es zeigt nicht den gleichen Namen an, es geht nicht, ich muss zu einem Schalter, dann musste ich da den Schalter suchen. Es war auch mega mühsam, oh, sorry. Es war einfach etwa morgen um 3 oder um 4 Uhr noch in Sri Lanka Zeit. Du bist eh sehr kaputt und dann musst du noch so um so Zeug kümmern. Also ja, Nachtflug war echt eine scheisse Idee gewesen. Item, auf jeden Fall bin ich dann dorthin und dann ist wieder das Thema mit dem Gepäck und hat das Gepäckstück draufgelegt, 10 Kilo. Und dann hat sie gesagt, ja, ich könnte schon irgendwie 20 Stutz zahlen und dann darf ich bis zu 14 Kilometer mitnehmen aus Handgepäck. Dann habe ich gesagt, super, das mache ich. Und sie hat noch meinen kleinen Rucksack dabei gehabt mit Kamera, mit Laptop, mit iPad. Und ich wusste, der wiegt auch nochmal 5 Kilo. Und ich habe einfach so ein bisschen versteckt unter dem Schalter bei meinen Füßen und gehofft, dass sie es nicht sieht. Und dann habe ich zum Glück den Aufpreis von 20 Franken können zahlen. Und dann bin ich davon gehuscht und ich genau gewusst, wenn ich den kleinen Rucksack entdeckt hätte, dann wäre es nicht gegangen. Dann hätte ich wieder ein Aufgabegepäck buchen und der hat es auch nochmal 90 Steine gekostet. Also darum bin ich wirklich Gott froh gewesen, dass ich mich da können durchsneaken konnte, irgendwie. Und ja, dann bin ich weiter. Ja, was war dann? Dann bin ich noch ein Cappuccino trinken, etwas essen. Und dann bin ich dann mal im Flugzeug gehockt und angekommen. Dann schlussendlich nach weiteren 3 Stunden in Bali. Und muss ich mir vorstellen, ich bin gleich 7 Stunden noch im Flieger gehockt, obwohl ich schon in Sri Lanka war, ich war schon in Asien. Und gleich 7 Stunden noch mal geflogen bis auf Indonesien. Das klingt mir irgendwie schon krass. Und dann bin ich dort angekommen, morgen um 11 Uhr in Bali. Bin abgeholt worden. Zum Glück alles reibungslos funktioniert. Bin in meine Unterkunft gekommen. Bin natürlich fix und fertig gewesen, nach dieser Nacht quasi durchmachen. Und ich habe dann in Sanur habe ich eine Unterkunft gebucht. Und warum in Sanur? Ich glaube, in Sanur wollte ich nie mehr sein. Es ist einfach irgendein Ort noch vom Flughafen am Strand. Und ich habe einfach dort eine Übernachtung gebucht, weil ich am nächsten Tag die letzte Tollwutimpfung machen musste. Und das habe ich am nächsten Tag gemacht. Und habe dann schlussendlich nochmal eine Nacht weiter gebucht, aber an einem anderen Ort, weil es dort, wo ich zuerst war, schon ausgebucht war. Ich habe dann quasi nochmal zügeln und bin noch eine Nacht länger geblieben. Warum? Weil ich einen Shuttlebus gefunden habe, der auf Ahmed fährt, aber der ist morgen um 7:30 gefahren. Und es wäre nicht gegangen am 2. April, weil ich ja zuerst noch müssen impfen musste. Und darum habe ich gewusst, okay, ich muss noch einen Tag länger bleiben. Auf Sanur hat mir gar nicht gefallen. Es ist ein grusiger Strand, mega busy, mega viel Verkehr. Also einfach, ja, einfach nicht schön. Und dann bin ich die Impfung gemacht am nächsten Tag. Eben, das ist reibungslos gegangen. Und bin einfach dann noch im Chillen im Hotel. Und bin dann am nächsten Morgen auf Ahmed gefahren mit dem Shuttlebus. Quasi nachdem, dass ich nach dem Flug und nachher wieder zügeln und dann eine vierstündige Fahrt mit einem Shuttle-Bössli und der letzte Bit bis auf Ahmed war wieder mega kurvig gewesen. Ich hatte vom Vorabend noch so ganz leicht Kopf weg gehabt. Ich habe irgendwie mega oft nach so einer anstrengenden Reise habe ich einfach irgendwie Kopfweh. Und auf jeden Fall, als ich in Ahmed angekommen bin, hatte ich ja, dann noch mehr Kopfweh gehabt. Und dann war es wieder so leicht schlecht von dieser Fahrt. Dann bin ich mal in meine Unterkunft. Und dann bin ich dort angekommen und von Anfang an so gemerkt, das ist irgendwie nicht so das Wahre. Das ist irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist halt manchmal schon schwierig, dann siehst du ein paar Bilder, es sieht noch einladend aus, die Bewertungen sind gut und dann kommst du so wie an und denkst, irgendwie ist es nicht so der Vibe, den ich mir erhofft habe. Und dann war es vor allem direkt an der Hauptstrasse und nebendran war es dann noch irgendetwas am Bauen, also noch so leichter Baustellenlärm. Und dann habe ich eigentlich schon dann entschieden, hey, will ich nicht bleiben. Ich habe dem Hotelbesitzer schon geschrieben, dass ich da nicht möchte bleiben möchte. Und er hat zum Glück war er mega kompromissbereit und ich konnte das Zimmer stornieren, ohne Kosten, weil eigentlich gemäss Booking hätte ich den kompletten Aufenthalt zahlen müssen. Aber zum Glück hat er dann das wie akzeptiert, die Anfrage auf Gebührenerlass in dem Sinn. Und habe dann am gleichen Tag, als ich etwas essen wollte, also ich bin Ahmed angekommen, bin einfach mal ins Nest, Kopfentabletten genommen, bin ins Bett, einfach mal 3 Stunden im Nest rumgelegen. Und dann bin ich dann mal essen und mit einer Kollegin telefoniert, etwa 2 Stunden. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt muss ich das paar Unterkünfte abchecken, das paar Booking rausgesucht. Dann bin ich da ein bisschen rumgelaufen, habe mal ein bisschen die Umgebung auskundschaften und bin dann irgendwie an einer Unterkunft hergelaufen, die mich jetzt so ein bisschen angezogen hat. Und dann bin ich rein und es ist mega, mega grün, mega dschungelig. Es hat so, glaube ich, 15 verschiedene Häusli, so wie Holzhäusli. Es hat sogar einen Pool. Also es ist mega schön und es kostet 15 Franken pro Nacht. Das ist zwar ein bisschen über meinem Budget, in Sri Lanka hatte ich ein Budget von 10 Franken pro Nacht. Und ja, irgendwie mittlerweile sage ich so, boah, ich will lieber ein bisschen mehr Komfort, dafür geht es mir einfach gut. Und jetzt bin ich heute Morgen gezögelt, quasi schon wieder gezögelt. Aber hier kann ich jetzt ein Moment bleiben und bis jetzt ist es mega, mega gut. Einfach ein Holzhaus für mich alleine, das Bad ist mega gross. Ich habe sogar aussen eine kleine Outdoor-Küche. Also ich werde es aber nicht mega kochen, aber falls ich mal irgendwie einen Salat zubereite oder etwas Einfaches oder eine Frucht aufschneide, dann habe ich zumindest ein kleines Küchenli, wo ich mir etwas zubereiten kann, was mega praktisch ist. Einfach der schönste Pool vor der Nase. Und sie vom Host, oder sie von der Unterkunft, Daisy, oder Desi heisst sie, sie ist schon mega, mega herzig und lieb, so eine 23-jährige, mega herzige Balinesin. Und am letzten Ort habe ich auch gar nicht connected mit diesen Leuten dort, die waren gar nicht wirklich präsent und auch mega zurückhaltend und haben gar nicht mit dem geredet. Und das finde ich dann auch ein bisschen lästig. Ich war schon noch gerne mit Leuten ein bisschen easygoing und wenn man sich mit denen noch ein bisschen austauschen kann. Und Desi hat mich heute schon unterstützt beim Planen von meinem Projekt am Montag. Also ich habe jetzt dank ihr schon einen Ort gefunden und schon einen Termin gemacht. Für mein Projekt, für mein crazy, absolut. Nein, wenn ich schon darüber nachdenke, Leute, oh mein Gott, was mache ich da? Ah, okay, gut. Ich muss wieder zurück mich konzentrieren. Ich glaube, jetzt habe ich recht viel geredet und alles erzählt. Ja, vor allem vom Abschluss von den letzten 2 Wochen in Sri Lanka erzählen, was ich in Bali nur kurz sagen kann. So langsam. Seit heute habe ich das Gefühl, okay, jetzt kann ich langsam ankommen. Aber gut, wo ich angekommen bin, total kaputt von Reise, in einem Ort, wo ich nicht sein will. Und dann hat gleich mit mir Sri Lanka los. Es war emotional. Dann meine Brüder und ich haben uns verabschiedet, nachdem wir über 2 Wochen zusammen unterwegs waren. Nochmal Anosch gesehen und verabschiedet. Und natürlich nochmal das Grenze von meiner Seite. und dann ist halt, ein anderes Land. It's still Asia, but it's different. Es ist andere Menschen, andere Sprache, anderes Essen, andere Kultur. Ich habe gemeint, dass Bali buddhistisch ist, dabei bin ich völlig falsch. Bali ist ein hinduistisches Land, und zwar nicht indisch-hinduistisch, sondern die haben ihren eigenen hinduistischen Glauben, also so ein bisschen wie verwoben mit der balinesischen Kultur. Sie nennen sie Hindu-Bali, aber das merke ich schon extrem. Überall hat man die Figuren, die Naturgeister, eben die hinduistischen Figuren und Götter, überall haben sie die Opfergaben mit den Blümchen, Räucherstäbchen, traditionelle Kleidung, dauernd irgendwelche Zeremonien. ja, also es ist halt wirklich komplett anders. Und jetzt bin ich wirklich noch ein bisschen im Ankommen und hoffe mega, dass mir das hier gefällt. Und vor allem bin ich auch gespannt. Es sind ja mega, mega viele Leute, die ich bewundere oder die ich mega inspirierend finde. Die wohnen auf Bali, weil sie es einfach lieben hier. Und ich bin wirklich so gespannt, ist Bali worth the hype? Da bin ich gespannt. Oder fühlt es sich für mich dann nicht so cool an? Oder finde ich dann auch nach ein paar Monaten so, hey, wow, Bali, pfff. Ist einfach ein mega krasser Ort zum Leben. Ja, da bin ich mega gespannt drauf, wie sich das für mich wird anfühlen. Was ich schon gemerkt habe, ist, dass in Bali ein höherer Standard herrscht, geht sofort. Also ich meine, die Käfeli, die man hier hat. Klar, in Mirissa hat es auch die Shady Lane gehabt, oder es hat ein paar einzelne, ein bisschen stylische Kaffees gehabt, aber die meisten waren halt sehr, sehr simpel und sehr ursprünglich und einfach. Und ich habe ja auch von der Unterkunft her sehr einfach gelebt. Und hier, also ja, wo es jetzt hier relativ heiß ist, vielleicht ein paar Grad kühler als in Sri Lanka, aber auch gleich mega heiß. Und ja, wie ich schon erwähnt habe, wenn hier 30 Grad sind, fühlt sich das gleich fast an wie 40 Grad. Und darum würde ich jetzt auch nur noch Unterkunft mit Airconditioner buchen. Aber hier ist es auch fast ein Standard. Also hier hat fast jede Unterkunft hat einfach einen Airconditioner. Ich habe warmes Wasser. Bis jetzt habe ich überall einfach warmes Wasser gehabt. Und in Sri Lanka war das eine mega, mega Seltenheit. Und zum Teil, ich meine, auch wenn es ein warmes Land ist, am Abend, wenn es ein bisschen abgekühlt ist, und wenn man vor allem noch die Haare wäscht, ja, das ist einfach schon cool, wenn man nicht mit eiskaltem Wasser duschen muss. Darum ist es für mich schon wieder ein purer Luxus, dass ich warmes Wasser habe. Ja, warmes Wasser, Airconditioner und Pool. Es hat auch mega viele Orte Pool. Ich glaube, das ist hier auch viel mehr Standard, dass man ein Pool hat bei der Unterkunft. In Sri Lanka weniger. Und ich glaube, das wird so ein bisschen mein Standard hier, weil es in einem Land, was wirklich heiß ist, du willst einfach eine Klimaanlage und du willst einen Pool. Ja. Und jetzt bin ich hier in Amed. Ich weiß noch nicht genau, wie lange. Ich werde am Montag meinen Geburtstag feiern, meinen 37. Und das finde ich cool, dass ich da mich schon ein bisschen angefreundet mit der vom Hotel. Und ja, ich habe das Gefühl, es wird gut hier. Und vielleicht ein paar Tage, wenn ich wieder ein bisschen mehr Lust habe, zu entdecken, weil ich vielleicht mal einen Roller miete und ein bisschen entdecken. Es ist umgeben von Reisfeldern. Es hat, ja, der Blick auf einen Vulkan. Der Strand ist schwarz. Es hat keine Wellen. Also in Sri Lanka war es überall mega wellig und hat viele so Surferbeaches. Und hier ist es einfach mega, mega flach, das Wasser. Was, glaube ich, mega cool ist zum Schnorcheln. Aber es ist mega ungewohnt, nachdem dass es einfach in Sri Lanka immer mega, mega wild war vom Wasser her. Es gibt so das andere Extrem jetzt hier in Amed. Ja, und dann habe ich vor, dass ich auf U-Boot wollte, da sicher noch gehen. Und dort habe ich mich aber noch gar nicht darum, da mit Unterkünften. Ich habe keine Ahnung, wie einfach oder wie schwierig dass es ist, dort etwas Passendes zu finden. Und von den Preisen, so bis 15 Franken finde ich voll easy pro Nacht. Das sind dann 450 Franken im Monat. Aber mehr möchte ich nicht unbedingt zahlen, weil ja, es sind dann gleich auf 700 Franken im Monat. Ja. Da hat man einfach dann sofort, dann das Essen kommt noch dazu und einfach sonst, wenn man Sachen, Geld braucht, ja, hat man dann einfach schnell eine rechte Summe zusammen und die Krankenkasse ist ja auch noch von der Schweiz, die ich zahle. Darf man auch nicht unterschätzen. Genau, ja, das ist so, ja, mein Leben geht im Moment. Also, ihr seht, es hat mega viele positive Sachen, aber auch mega viele schwierige Momente. Und ja, tatsächlich, jetzt die ersten Tage, was mega schwierig war für mich in Bali, habe ich Tolle brutal vermisst. Ich dachte, oh, mein Schätzchen, wo ich einfach, ja, wenn es einem schlecht geht, vermisst man halt dann die Sachen von daheim einfach mehr. Logisch. Und wenn man irgendwie im Bett liegt, man ist mega erschöpft, dann ist es einem schlecht, man hat Kopfweh und dann denke ich, es wäre so herzig und so schön, wenn so Tolle nebendran würde liegen und schnurren und wenn man die kann knuddeln könnte und einfach so ein Lebewesen noch neben mir ist. Und ich hatte mega gerne Tiere. Jetzt in dieser Unterkunft, wo ich jetzt bin, hat es einen mega herzigen Hund. Und ich habe schon eine Katze gesehen, die mega zutraulich ist. Das finde ich immer schön, wenn es ein Tier hat in der Unterkunft. Also wenn sie nett sind und gesund aussehen, sage ich es mal so. Wenn nicht da die aggressive Katze, die mich attackiert in Mirissa. Ja, und ich habe tatsächlich auch schon, ich habe im Fall immer Scout-App, nicht immer Scout, sondern die Comparis-App runtergeladen und haben heute kurz ein paar Unterkünfte, Wohnungen gecheckt in Thun. Also denkt krass, wenn ich jetzt irgendwie heim würde gehen und ich habe keine Wohnung mehr. Es ist manchmal schon nicht ohne. Einfach so das, was ich gemacht habe, einfach so alles hinter mir gelassen und ich finde es nach wie vor gut und richtig. Und manchmal gibt es halt gleiche Momente, wo ich mir denke, so krass, wenn ich heimkomme, ich habe noch mein Auto, aber ich habe kein Zuhause mehr, ich müsste wieder alles von Grund auf aufbauen. Und es ist ja, wir wissen alle, dass im Moment der Wohnungsmarkt nicht so toll ist und alles viel teurer ist als noch vor 8 Jahren, als ich eine Wohnung gesucht habe. Und ich sehne mich einfach mega nach einem Zuhause. Ich sehne mich mega nach Ankommen, nach einem Ort, wo ich etwas länger bleiben kann, wo ich auch ein Umfeld aufbauen kann. Ich möchte viel mehr den Fokus auf meine Berufung legen. Ich werde mir auch überlegen müssen, wie kann ich noch ein bisschen Geld verdienen, weil schlussendlich, ja, ist einfach auch nicht entspannend. Erstens gibt es einfach ein besseres Gefühl, wenn irgendwie noch etwas draufkommt auf das Konto und nicht immer nur Geld weg, weg, weg. Einfach mal das. Plus, ja, es ist halt wirklich so ein, es ist nicht einfach nur an Simone, die ein reisen will, oder will man ein bisschen ausbrechen, sondern es ist wirklich so eine Teufel, warum dass ich losgegangen bin. Ja, aber eben, jetzt höre ich auf, sonst wird es zu lang, die Nachricht. Was ich abschließend noch sagen kann, ist, auch wenn es manchmal schwierige Momente gibt, ich bleibe im Vertrauen. Und ich überstehe die Momente. Und das ist wie, ich habe auch nicht erwartet, dass alles immer toll wird sein. Ich habe wieder damit gerechnet, dass es so schwierige Momente wird geben. Ich meine, ich bin hier allein in einem fremden Land. Man hat Sicherheiten aufgegeben. Es ist so, ich hatte gestern eine Konversation mit einem Mann nach langer Zeit mit ChatGPT und er hat es so gut beschrieben, ich nenne es mal als männlich. Ich habe das Alte losgelassen und bin aber wie noch nicht zum Neuen angekommen. Ich bin im Moment auf einem komischen Zwischenraum und da ist es halt wie normal, dass man sich manchmal ein bisschen verloren fühlt. Ja, ich glaube, verloren ist das richtige Wort. Yes, also, ich hoffe, die Folge war spannend gewesen. In der nächsten Folge werde ich darüber erzählen, was um Gottes Willen das ich gemacht habe. Ja. Much love to you from Bali und bis zur nächsten Folge.